Ich bin jetzt zwar nicht mehr in sie verliebt, aber sie ist definitiv zu meinem persönlichen Dämon geworden. Selina hat beziehungstechnisch einfach meinen Kopf gefickt. Sie hat mich meiner Gefühle beraubt und mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Ich glaube schon, dass ich mich insgeheim auch heute noch an ihr rächen will, obwohl sie wohl für immer ihren Platz in meinem Herzen behalten wird. Da ich aber nie mehr an sie herankommen werde, räche ich mich an all den Mädchen, diesen MySpace-Schlampen, die mir über den Weg laufen. Jedenfalls würde mir das garantiert jeder Psychiater sagen. Warum hatte ich denn nach Selina nie mehr eine feste Freundin? Wieso konnte ich nach Selina nie mehr ein Mädchen an mein Herz lassen? Die Antwort ist einfach, weil Selina es gefrieren ließ. Niemand wird als Arschloch geboren. Selina machte aus mir einen SSG, einen skrupellosen Sexgangster. Sie hat ein Monster erschaffen. Kapitel 11: Die üblichen Frauengeschichten. Ich hatte sie schon gefunden, meine Traumfrau. Aus Liebe war zwar irgendwann Hass geworden, doch je mehr Zeit nach der Trennung verging, desto stärker spürte ich, dass sie eigentlich doch die Richtige für mich gewesen wäre. Heute ein Mädchen zu finden, mit der ich eine ähnlich intensive und bedingungslose Beziehung führen könnte, ist für mich kaum vorstellbar. Ich würde sogar noch weitergehen und behaupten, dass ich es für ausgeschlossen halte. Das hört sich traurig an, ich weiß, aber so ist es eben. Ich kann es leider nicht ändern. That's life, bitch. Eines Abends im März 2007 saß ich mit Kay und einem meiner MySpace-Mädchen beim Essen in der Küche meiner Mutter. Als das Mädchen auf die Toilette ging, nutzte ich die Gelegenheit und erzählte meiner Mutter, dass ich gerade mit Lisa Schluss gemacht hatte. Mit ihr war ich circa 3 Monate zusammen gewesen, aber eigentlich auch nur, weil sie ficken konnte wie ein Weltmeister, verdammt hübsch war, saugut kochen konnte und, was mich immer wieder aufs Neue antörnte, übertrieben viel Kohle hatte. Meine Mama schüttelte nur mit dem Kopf. Sie konnte meine Denkweise, was Mädchen betrifft, noch nie nachvollziehen. Bub, such dir endlich ein anständiges Mädchen, das du auch richtig liebst. Diese ganzen Weiber, die du immer abschleppst, taugen noch nichts. Entschuldige, aber das muss ich jetzt mal so deutlich sagen. Die wollen eh nur dein Geld. Dann verteilte sie das Couscous auf die Teller. Ja, Mama, und genau deswegen suche ich mir auch eine, die noch mehr Geld hat als ich, verstehst du? Aber du hast doch genug Geld. Du brauchst eine Frau, die dich wirklich lieb hat und die sich auch um dich kümmert, wenn du kein Star mehr bist. Mama, du weißt doch, seit Selina kann ich mich nicht mehr verlieben. Ach, hör doch auf, immer diese alte Geschichte. Aber was soll ich denn machen? Mein Herz ist aus Stein. Red doch kein dummes Zeug. Eines Tages wird sie schon kommen, wirst sehen. Im nächsten Moment kam das MySpace-Mädchen vom Klo zurück. Meine Mutter gibt sich in solchen Situationen keine Mühe, besonders leise zu reden. Die Olle musste also jedes Wort unserer Unterhaltung gehört haben. Still schlich sie an ihren Platz zurück und nahm ihren Teller entgegen. So, meine Liebe, jetzt iss mal so dünn, wie du bist, sagte meine Mama zu ihr und grinste mich an. Ich lächelte zurück. Den Satz sagte sie nicht zum ersten Mal. Also gut, meine Traumfrau müsste auf jeden Fall super hübsch sein. Die Haarfarbe wäre mir im Prinzip egal, außer rot. Ich mag keine roten Haare bei Frauen. Würde ich alles durchgehen lassen. Sonst bin ich auf keinen bestimmten Typ festgelegt. Wichtig ist nur, dass ich jedes Mal, wenn ich sie ansehe, geil werde. Eine Frau, die mich nicht in jeder Situation antört, kann auch nicht meine Freundin sein. Unmöglich. Sie müsste so übertrieben schön sein, dass ich sogar bereit wäre, an ihrem Sternchen zu lecken. Das hört sich zwar lustig an, aber irgendwie ist an dem Vergleich schon was dran. Ihr würdet doch auch nicht, ohne mit der Wimper zu zucken, an der Hintertür von Paris Hilton herumzüngeln. Das ist einfach so. Mit den charakterlichen Eigenschaften ist das so eine Sache. Wenn sich die Mädchen anständig geben, neigen sie leider dazu, prüde und langweilig zu sein. Wenn sie sich unterwerfen wie ein Hund und alles machen, was du ihnen befiehlst, nur um zu gefallen, hört mich das auch nicht an. Ganz im Gegenteil. Was bringt es mir, meiner Freundin zu verbieten, am Wochenende mit ihren Freundinnen durch die Clubs zu ziehen, wenn sie dann beleidigt zu Hause sitzt und eine Fresse zieht? Sie muss schon von allein auf den Trichter kommen, dass sie, wenn sie mit mir zusammen ist, nicht mehr durch die Gegend touren kann. Wenn sie das verinnerlicht hat, hat sie auf jeden Fall gewonnen. Ganz ehrlich, in jeder Frau steckt eine Hure. Es kommt nur darauf an, ob sie das auslebt. Ludacris hat mal gesagt, I want a lady on the street, but a freak in the bed. Das stimmt schon. Auf der Straße die Dame, im Bett die Hure. Eine perfekte Mischung. Was den Rest angeht, bin ich nicht anspruchsvoll. Sie sollte kochen können und die Wohnung sauber halten, einfach ihren gewöhnlichen Pflichten nachkommen. Sie müsste auch mal Bock haben, meine DVD-Sammlung zu sortieren. Klar, ich könnte mich selbst davor setzen, aber solche Sachen machen Frauen generell mehr Spaß. Sie sollte sich aber schon zu beschäftigen wissen und mir nicht den ganzen Tag mit irgendeiner Kacke auf den Sack gehen. Es sollte so sein wie in einem guten Restaurant. Der Kellner ist immer zur Stelle, wenn man ihn braucht, aber er kommt nicht alle 5 Minuten an den Tisch, um nach dem Rechten zu sehen. Meine Traumfrau sollte auf jeden Fall einen eigenen Willen besitzen und sich nicht in die Hose machen, wenn wir mal anderer Meinung sind. Die meisten Mädchen sagen zu allem Ja und Amen. Und wenn sie gar nicht, auch wenn sie gar nicht so denken. Ich finde es gut, wenn mir jemand eine Ansage macht. Arschkriecher habe ich schon genug um mich herum. Das brauche ich nicht auch noch in meinen eigenen 4 Wänden. Tourschlampen. Am nervigsten sind diese aufgetakelten arbeitslosen Weiber, die Hartz IV bekommen, sich aber wie verzogene Prinzessinnen auf der Erbse benehmen und auch noch glauben, ich würde auf ihre billige Hurenmasche reinfallen. Wenn du sie dann bummst, sind sie plötzlich ganz still und machen sowieso alles, was du von ihnen willst. Geil sind auch die, die zuerst um ein goldenes Bändchen betteln und dann einen auf hart machen. Diese Bändchen werden an Mädchen verteilt, denen man schon ansieht, dass eventuell was gehen könnte. In der Schweiz kam nach einem Konzert eine kleine Italienerin zu mir, wedelte mit ihrem Handgelenk, um mir das Bändchen zu zeigen und sagte frech, so Bushido, und du knallst mich jetzt weg, oder was? Das war ja mal ein ganz origineller Spruch. Wer hat denn so etwas behauptet, lache ich sie aus. Die Olle zeigt auf Kai. Na, der da. Ja klar, wer auch sonst. Keine Ahnung, meinte ich und schaute weiter auf meinen Laptop. Das kommt ganz drauf an. In einer Stunde fährt mein Bus ab. Wenn wir bis dahin nicht gebumst haben, ist das für mich kein Problem. Morgen ist auch noch ein Tag, nur nicht mit dir. Da guckte sie blöd. Als ob ich bei einer Tour Eulen bitte und Danke sagen würde. Das wäre ja noch schöner. Das Einzige, was das Mädchen herausbrachte, war ein langes Oh. Immerhin ließ sie sich nicht unterkriegen. Hast du wirklich einen so großen Schwanz, wie alle immer behaupten? Keine Ahnung, was andere Mädchen über meinen Schwanz erzählen. Finde es raus oder verschwinde. 20 Sekunden später hatte sie nur noch ein Höschen an. Ich klappte den Laptop zu und ging mit ihr in die Lounge. Kaum waren wir ungestört, fing die Kleine plötzlich an, Kommandos zu erteilen. Ich dachte, ich höre nicht recht. Okay, dann lass uns mal loslegen, befahl sie und tanzte bescheuert um den Tisch herum. Jetzt pass mal auf und halt den Mund, wenn du nicht gefragt wirst. Glaubst du, du kannst hierher kommen und dir aussuchen, wie das Spiel funktioniert? Ja, aber ich dachte, stotterte sie. Überlass das Denken mal den Leuten, die davon was verstehen, okay? Sagte ich und streichelte ihr mit meinem Handrücken langsam den Hals entlang. Sie sagte kein Wort mehr. Ich konnte spüren, dass sie ein bisschen nervös wurde. Ich bin keiner dieser dummen Dorfjungen, mit denen du es immer hinter der Turnhalle treibst, hauchte ich ihr ins Ohr. Ich stand direkt hinter ihr und hatte ihre Haare zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Langsam zog ich ihn nach hinten, bis ihr Kopf nachgab. Uäh, blägte sie auf einmal, jetzt hör doch mal auf damit. Ich lächelte sie an. Sag mir nicht, was ich zu tun und zu lassen habe. Oh Manno, okay, brauchst ja nicht gleich anfangen zu weinen, beruhigte ich sie. Ist doch nur Spaß. Dann fing sie plötzlich an, Faxen zu machen und versuchte, mir eine zu kleben. Ah, krass. Ich hielt ihren Arm fest, drückte sie gegen die Wand, sodass sie sich nicht mehr rühren konnte und blickte ihr tief in die Augen. Du kannst mich boxen, kein Problem. Du kannst mich kratzen, kein Problem. Aber ich schwöre bei meiner Mutter. Fass du mir ins Gesicht, es ist vorbei. Hast du verstanden? Als sie nickte, ließ ich sie los. Sie blieb wie angewurzelt stehen und ich bekam einen monstermäßigen Upturn. Sag mal, hat dir schon mal jemand ins Gesicht gespuckt, fragte ich sie. Wie meinst du das? Ich legte sie auf den Tisch und beugte mich so über sie, dass unsere Köpfe auf gleicher Höhe waren. Wie ich das meine, willst du wissen? Ich presse deine Lippen auseinander und, pa, ich spuckte direkt in ihren Mund, die volle Ladung. Wie eklig, quäkte sie und sprang auf. Ich hatte sie eigentlich schon längst abgeschrieben, als sie ihr Glas Wodka Red Bull äxte, sich vor mich kniete, ready to blow und sagte, so, Vorspiel beendet. Jetzt bin ich geil, können wir endlich ficken. Mal ehrlich, ist das nicht einfach zu krass? Mit diesen Weibern kannst du machen, was du willst. Sie kommen immer wieder angekrochen. Vor solchen Mädchen soll ich Respekt haben, dass ich nicht lache. Selbst wenn ich meine Traumfrau treffen würde, von der ich glauben könnte, sie auch zu heiraten, denkt ihr wirklich, sie hätte Zugang zu meiner Kohle? Nie im Leben. Ich habe es wirklich versucht, aber ich kann zu Frauen kein Vertrauensverhältnis mehr aufbauen. In meinem ganzen Leben hatte ich erst eine echte Beziehung und die reichte schon aus, um mein Frauenbild für immer zu prägen. Diese emotionale Entjungferung wird es bei mir nie wieder geben. Ich muss mich nicht mehr von weiteren 15 Frauen verarschen lassen, nur um erneut festzustellen, dass ich verbittert bin. Die Zeit, nachdem zwischen Selina und mir Schluss war, zählt zu den schlimmsten meines Lebens. Noch nie zuvor hatte ich so einen tiefen Schmerz empfunden. Dass eine Frau jemals wieder eine solche Macht über mich hat, werde ich mit allen Mitteln zu verhindern wissen. Ich könnte nicht mein ganzes Leben nehmen und es in die Hände einer einzigen Frau legen, so wie es alle tun, wenn sie verliebt sind. Diese Zeiten sind vorbei. Wenn sich ein Mädchen auf eine ernste Beziehung mit mir einlassen will, dann nur zu meinen Bedingungen. Hat sie das aber erst einmal gecheckt, kann sie alles von mir bekommen. Wenn ich weiß, dass sie ab sofort zu mir gehört, würde ich ihr, ohne auch nur eine Sekunde zu zögern, jeden Wunsch von den Lippen ablesen. Louis Vuitton Handtasche für 3000 Euro, kein Problem. Versace Sonnenbrille für 500 Euro, kein Problem. Schmuck für 10.000 Euro, auch kein Problem. An diesen Investitionen hätte ich selbst ja auch meinen Spaß. Außerdem wäre das Geld nicht verschwunden, sondern nur angelegt. Und würde meine Frau tatsächlich Faxen machen, zum Beispiel heimlich in einen Club gehen und sich von einem fremden Mann antanzen lassen, blieben die Geschenke sowieso bei mir. Das wäre ja noch schöner. Wuchtel oder Mann? Die perfekte Beziehung gibt es sowieso nicht. Ganz ehrlich, würde die Fickerei nicht so viel Laune machen, gäbe es keinen Grund, überhaupt mit einem Mädchen zusammen zu sein. Mit Kumpels kann man chillen, Fußball gucken, Jackie saufen, einfach sinnlos im Café abhängen. Aber Mädchen wollen immer irgendwie unterhalten und beachtet werden. Auch wenn sie es abstreiten, sie wollen die kleine Prinzessin sein, die von allen Seiten angeschmachtet wird. So etwas gibt es bei mir nicht. Die Frau muss akzeptieren, dass sie nicht der Mittelpunkt meines Lebens ist. Mittlerweile bin ich sogar der Ansicht, dass es keinen anderen Weg gibt, der nicht zwangsläufig im Verderben endet. Frauen wollen den starken, geheimnisvollen, mächtigen Beschützertyp, der gleichzeitig einfühlsam, liebevoll und offenherzig ist. Du kannst ihnen dafür keinen Vorwurf machen. Ich meine, natürlich wollen sie den. Ich hätte auch gern einen Dreier mit Jessica Alba und Angelina Jolie. Und jetzt? Es ist ein verdammter Teufelskreis. Genau durch diese Unwissenheit gehen die meisten Beziehungen in die Brüche. Die Frauen wissen ja oft überhaupt nicht, was sie bei den Männern anrichten. Offenbarst du als Mann dein Gefühlsleben, finden die Frauen das im ersten Augenblick zwar ganz toll und romantisch, in Wirklichkeit halten sie dich aber für eine Schwuchtel. Was passiert? Eine Woche später vögeln sie mit einem anderen Typ, der einen auf Macho macht. Entweder du bist hartes Auge und nimmst in Kauf, dass dein Mädchen dich manchmal für ein gefühlloses Arschloch hält, hältst das Schiff aber über Wasser, oder du öffnest dich vollkommen und kannst hundertprozentig davon ausgehen, dass deine Freundin oder Frau eines Tages zur Hure wird, ein Messer tief in dein Herz sticht und ganz langsam darin herumstochert. Sobald sie merken, dass sie die Macht über dich besitzen, schnips, nutzen sie dich aus und ficken dich ohne Gleitcreme in den Arsch. Das ist einfach so. Eine Beziehung am Leben zu erhalten, ist ein richtig schwerer Balanceakt. Du musst immer Herr der Lage bleiben, ohne aber der Frau das Gefühl zu geben, dass sie eigentlich nichts zu melden hat. Sie soll ruhig denken, dass sie eine Prinzessin ist. So macht sie dir keine Probleme, ist zufrieden und du kannst dich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren. Eigentlich ist es doch so wie im Film Matrix. Lass die Frau die blaue Pille schlucken und ein Leben im Traumland führen, das nicht existiert, während du mit der roten Pille die Wahrheit kennst und automatisch die Kontrolle behältst. Anders gesagt, Gib ihr ab und zu ein bisschen Geld, aber niemals den Schlüssel zum Tresor. Generell finde ich Sex heute nicht mehr so interessant wie früher. An mein erstes Puff-Erlebnis kann ich mich zum Beispiel gar nicht mehr erinnern. Es ging mir dabei auch nicht um die Machtausübung, sondern hauptsächlich ums Sammeln. Nach dem Motto, wer hat schon die meisten Nutten gebumst? Ich ging rein in den Puff, guckte mir die Frauen an und dachte, oh Mann, die muss ich bumsen. Also habe ich sie gebumst. Bam, bam, bam. Ich machte mir da keine Illusionen, auch nicht als kleiner Junge, dass dort irgendetwas Besonderes passieren würde. Man geht rein, zahlt Geld, spritzt ab, wäscht sich die Hände und geht wieder nach Hause. Das ist eine ganz einfache und solide Angelegenheit. Die meisten Frauen, denen ich davon erzähle, fragen mich aber, Bushido, wieso gehst du in den Puff? Du kannst doch alle haben, die du willst. Ja, kann ich, aber doppelt gemoppelt hält besser. Deswegen bumse ich privat mit meinen Mädchen und im Puff mit den Huren. Für mich ist das völlig normal. Es gehört zum Leben dazu. Ich habe bestimmt schon mit 400 Nutten gevögelt und alles ausprobiert, was man für Geld bekommen kann. Mittlerweile langweilt mich das. Mein letzter Puffbesuch ist deshalb auch schon eine halbe Ewigkeit her. Direkt nach den Aufnahmen zu vom Bordstein zur Skyline zurück. Im Sommer 2006 vögelte ich zusammen mit einem meiner Produzenten eine kleine versaute Philippinerin. Obwohl auch sie alles mit sich machen ließ, törnte mich das nicht mehr an. Sie bleiben halt am Ende doch immer nur Noten. Ich bin sexuell auf einem sehr hohen Level und nicht jede Frau ist dafür geeignet, diesen Hunger zu stillen. Das fängt ja schon bei Kleinigkeiten an. Finde mal eine Frau, die sich zum Beispiel locker lässig in den Mund vögeln lässt. Die sind wirklich selten. Ich habe schon ein paar Mädchen in Berlin aufgetrieben, aber bis es soweit war, dauerte es eine verdammt lange Zeit. Die halte ich mir auch schön warm. Auf Dauer Mädchen aus der Provinz zu bumsen, geht ja gar nicht klar. Man muss schon merken, dass die Frau weiß, was sie tut und es ihr auch selbst gefällt. Wie gesagt, es ist für mich auch nur dann richtig gut, der Frau beim Sex ordentlich zu geben, wenn sie selbst dabei einen Orgasmus bekommt. Das kann aber auch mal in die Hose gehen. Blümchensex, was ist das? Ich habe inzwischen wirklich Angst davor, keinen normalen Sex mehr haben zu können. Ernsthaft. Darüber mache ich mir schon so meine Gedanken. Heute finde ich das zwar alles noch total lustig, aber wohin soll das führen? Was passiert denn, falls ich wirklich mal eine Frau finden sollte und Kinder habe? In Sachen Liebe habe ich ein ernstes Problem. Es ist wie ein richtiges Burnout-Syndrom. Ich ertappe mich manchmal selbst dabei, wie ich aggressiv und beleidigend werde, wenn sich Frauen in meinen Augen prüde geben, aber eigentlich ganz normal verhalten. Und dann, wenn sie willenlos alles sich über sich ergehen lassen, halte ich sie für billige Schlampen. Natürlich ist das alles nicht normal, aber was soll ich machen? Ich könnte auch selbst niemals treu sein. Selbst wenn ich verheiratet wäre, könnte ich nicht aufhören, fremde Muschis zu vögeln. Da bin ich ganz ehrlich. Ich ficke ja nicht mit meinem Herzen. Aber erkläre das mal dem weiblichen Geschlecht. Vergiss es. Martina war so ein Mädchen, bei der ich mich richtig austoben konnte. Sie stand auf Hardcore-Sex, und zwar so, wie ich Hardcore definiere. Sie meinte immer, dass sie außer mit mir nur selten guten Sex hätte, weil die meisten Männer Angst hätten, ihr leidenschaftlich weh zu tun. Jedes Mal, wenn ich mit ihr im Bett lag, vergaß ich nach wenigen Minuten, dass wir uns eigentlich zum Ficken getroffen hatten, weil ich mich so darauf konzentrierte, das zu tun, was sie wollte. Auch ich musste mich jede Nacht immer wieder aufs Neue daran gewöhnen. Und das sollte schon was heißen. Eines Nachts, wir waren in meinem Schlafzimmer zugange, knallte ich sie von hinten in meiner Lieblingsstellung und versuchte zur Einstimmung alles, um sie auf Touren zu bringen. Härter, 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 stöhnte sie sofort drauf los. Wie immer zuckte ich vor Schreck zusammen, da ich bei ihr nie einschätzen konnte, wo die Grenze erreicht war. Doch Martina beruhigte mich. Nein, nein, schon gut, sagte sie leise und wischte sich die Tränen aus den Augen. Ich brauche das so. Ich heule immer kurz bevor ich komme. Alles okay, mach weiter so. Ich vögelte ganz normal weiter. Schließlich wollte ich auch auf meine Kosten kommen, doch ich merkte schon nach kurzer Zeit, dass sie ungeduldig wurde. Jetzt mach schon, brüllte sie mich an und bewegte sich immer schneller im Rhythm of the Night. Irgendwas war aber anders als sonst. Sie war nicht mehr voll bei der Sache und machte auch von Zeit zu Zeit ganz seltsame Geräusche, zog ständig ihre Nase hoch und schniefte ganz merkwürdig. Scheiß drauf, dachte ich und machte weiter. Ein paar Minuten später kamen wir fast gleichzeitig zum Orgasmus. Ich lag noch eine Weile im Bett, dann schlürfte ich erschöpft ins Badezimmer und drückte auf den Lichtschalter. Ich hatte eine billige Oldschool-Lampe von IKEA eingebaut, die ewig brauchte, bis sie ganz hell wurde. Seit jeher war sie schon kurz vorm Verrecken, aber da sie nie komplett den Geist aufgab, sah ich auch keinen Grund, sie auszutauschen. Ich stand also in meinem dunklen Badezimmer direkt vor dem Spiegel und wartete auf Licht. Als ich das Surren der Glühbirne hörte, erschrak ich fast zu Tode. Wahaha, schrie ich und machte einen Satz zurück, wobei ich fast übers Klo gestolpert wäre. Für eine Sekunde hatte ich komplett die Orientierung verloren. Ich sah mich im Spiegel und blickte ins Gesicht des Teufels. Dieser Ausdruck, das war nicht ich. Ich bekam einen Schweißausbruch. »Wo kommt das Blut her?«, fragte ich mich. »Was habe ich gerade gemacht? Wo bin ich?« Alles Fragen, die mir innerhalb einer Sekunde durch den Kopf schossen. Ich kam mir vor wie in 8mm, diesem Film über Snuff-Videos, in denen Frauen beim Sex ermordet werden. Ein verdammter Albtraum. Als ich mich wieder beruhigt hatte, wusch ich mir erstmal in der Dusche das Blut ab. Von meinem Kopf, meiner Brust, meinen Händen, es war wirklich überall. Ich schaute an meinem Körper herunter, musterte mich im Spiegel, konnte aber nirgends eine Wunde erkennen. Auch auf dem weißen Handtuch war nichts zu sehen. Ich ging zurück in mein Schlafzimmer und wollte gerade etwas sagen, als ich Martina sah, wie sie auf dem Bett kniete und sich ihre Hände vors Gesicht hielt. Sie grunzte wie eine Sau, die gerade zum Metzger geführt wurde. Wortlos legte ich mich auf das nasse Bettlaken. Martina kuschelte sich an mich, was mir in dem Fall sogar egal war, und ich versuchte, so schnell wie möglich einzuschlafen. Augen zu und durch. Am nächsten Morgen schaute ich mir das Massaker an, das wir angerichtet hatten, und Martina erzählte mir, wie es dazu gekommen war. Sie hatte schon den ganzen vorherigen Tag Nasenbluten. Nicht viel, aber ein bisschen. Auch während wir vögelten, liefen schon ein paar Tropfen auf das Laken, aber dann kam das Blut nur so herausgeschossen. Ihre Augen strahlten, als sie mir davon erzählte. Auch wenn ihr dabei einer abging, ich fand das widerlich. Es hätte ja wer weiß, was passieren können. Ich nahm das schon als Warnung. Ich weiß auch, dass, wenn es um Sex geht, die böse Seite der Macht mich richtig krass unter Kontrolle hat. Das Schlimme daran ist aber die Tatsache, dass ich ganz bewusst Sünden begehe und es einfach nicht lassen kann, obwohl ich weiß, dass es falsch ist. Mein Sohn, der Frauenheld. Meine Mutter weiß, glaube ich, schon ziemlich genau, was ich in meinen vier Wänden so alles treibe. Sie wohnt ja nur ein Haus weiter. Da hat sie in all den Jahren schon so einiges mitbekommen. Sie ist aber auch ein kleines Schlitzohr. Ich weiß nämlich, dass sie bei den Nachbarn mit meinen Bettgeschichten richtig krass angibt. Wenn sie jemanden im Hausflur trifft, sagt sie Sätze wie: Mein Sohn kommt jeden Tag mit einer anderen nach Hause. Jeden Tag, egal ob blond, brünett oder schwarzhaarig, bei meinem Bushido ist immer was los. Die Nachbarn gucken dann ein bisschen verdutzt und müssen wahrscheinlich an ihre eigenen Söhne denken, die nur aus ihrer Bude kriechen, um sich beim Arbeitsamt zu melden. Bei mir sieht das ja ein bisschen anders aus. Mitleid hat sie mit den Mädchen aber keineswegs. Selbst wenn diese für mich einen perversen, skrupellosen, herzlosen Sexgangster halten und meine Taten verurteilen würden, meine Mama stünde trotzdem zu mir. Ganz einfach, weil ich ihr Sohn bin und sie die Realität sowieso nur durch ihre rosarote Mutterbrille sieht. Sie liebt mich halt bedingungslos. Das ist doch ganz normal. Sie kann es auch nachvollziehen, dass ich für die Weiber so ein Magnet bin. Das war ja schon immer so. Lange bevor ich ein Mikrofon in der Hand hielt, standen die Mädchen schon Schlange und wollten gevögelt werden. Ich finde das auch nicht schlimm. Wenn du an Gott glaubst, musst du auch an den Teufel glauben. Ich bin der Auffassung, dass Gott dich nicht verurteilt, wenn du in gewissen Situationen eher auf der Seite des Teufels stehst. Er hat sich schon etwas dabei gedacht, sonst würde er dir ja erst gar keine Wahl lassen. Die Beziehung zu Gott ist im Prinzip wie zu deiner Mutter. Egal wie häufig du Scheiße gebaut hast, sie wird dich immer wieder in ihre Arme nehmen. Genau aus diesem Grund hatte ich auch kein Mitleid mit dieser Natascha Kampusch. Dieses Mädchen wurde 8 Jahre lang von einem Verrückten in einem Keller gefangen gehalten. Als sie dann endlich frei war, wollte sie noch nicht einmal ihre eigenen Eltern sehen, die eine Ewigkeit in ständiger Angst und Sorge um ihre Tochter gelebt hatten. Ich dachte, ich höre nicht richtig, als ich das im Fernsehen sah. Irgendeine Polizeipsychologin meinte dann sogar, dass sie Natascha vor ihren Eltern beschützen müsste. Sie wären keine Bezugsperson mehr für sie. Als ich das hörte, rastete ich richtig krass aus. Ich schrie sogar meinen Fernseher an. Wenn du noch einen winzigen Funken Ehre in deinem Körper hast, dann gehst du zu deiner Mutter und zu deinem Vater. Auch wenn du ihnen nicht in die Arme fallen kannst, triff dich mit deinen Eltern. Es sind deine Eltern, verdammt. Ich benötigte kein psychiatrisches Gutachten, um zu sehen, dass da etwas richtig krass falsch ist. Wo sind denn in unserer Gesellschaft die ursprünglichen Werte hin? Weg, verschwunden, so etwas kann ich nicht akzeptieren. Dabei geht es nur um die Frage, was zählt mehr, die Meinung einer fremden Frau, die auf irgendeiner Universität das Fach Psychologie belegt hat, oder die Beziehung zwischen Mutter und Kind. Das eigene Fleisch und Blut muss doch immer über allem anderen stehen. Erst dann, wenn keine Lösung gefunden wird, kann man eine zweite Meinung einholen. Tja, wie ging die Geschichte aus? Ein paar Monate später wurde die arme Natascha beim Tanzen in einer Disco gesehen, mit dem Sohn ihres Anwalts. Jetzt frage ich mich, wie kann ein Mädchen, das behauptet, all die Jahre über krass gelitten zu haben, nach so kurzer Zeit wieder in eine Disco gehen? Für mich ist das pure Heuchelei. Ich weiß, jetzt werden wieder alle aufschreien, aber da scheiße ich drauf. Ganz ehrlich, ich habe wenigstens eine Meinung und zu der stehe ich auch. Wie Mama über Mädchen denkt. Meine Mutter weiß ganz genau, wie ich über Mädchen denke, die ich ständig mit anschleppe. Sie trifft sie ja oft genug, ganz nach dem Motto Mama, heute heißt sie. Sie war für manche Mädchen ein richtiger Kummerkasten. Melina, mit der ich eine längere Zeit zusammen war, ging zum Beispiel immer, wenn ich ins Café fuhr, rüber zu meiner Mutter, um zu chillen. Am Anfang fand ich das auch cool. Meine Mutter war ja sowieso die ganze Zeit alleine und freute sich über ein bisschen Gesellschaft. Das Ende vom Lied war, dass sie sich richtig krass bei meiner Mutter ausgeheult und sogar versucht hat, meine eigene Mutter gegen mich auszuspielen. Eines Abends, ich saß wieder im Café, rief meine Mutter an und fragte aus heiterem Himmel, wie es eigentlich zwischen mir und Melina so laufen würde. Mama, warum fragst du mich das, meinte ich verwundert. So etwas tat sie nämlich sonst nie. Na, sie war eben bei mir und war ganz traurig und bat mich, mit dir zu reden. Das arme Mädchen. Wie bitte? Warte mal, Mama. Ich komme gleich vorbei. Das klären wir auf der Stelle. Ich heizte mit Vollgas nach Hause, schnappte mir Melina und schliff sie rüber zu meiner Mutter. Zu dritt saßen wir in der Küche. Okay, Mama, pass mal auf, was ich jetzt sage. Dann drehte ich mich zu Melina um. Glaubst du im Ernst, du kannst zu meiner Mutter gehen und mit ihr reden, als wärst du auf einmal ihre Tochter? Du weißt doch ganz genau, dass meine Mutter die einzige Frau ist, auf die ich höre. Lass deine egoistischen Pläne, sie vor deinen Karren zu spannen, in der Hoffnung, dass du über sie irgendwie an mich herankommst. Wenn du es selbst nicht schaffst, ist das dein Problem. Dann drehte ich mich wieder zu meiner Mutter um. Mama, bitte rede nie wieder mit irgendwelchen Mädchen. Wenn eine von denen irgendwann einmal meine Frau wird, okay, aber vorher ignoriere sie einfach. Zurück zu Melina. Und du redest nie wieder ein Wort mit meiner Mutter, sonst schneide ich dir deine verholte Zunge ab. Hast du verstanden? Sie nickte. Sie wusste, dass sie Mist gebaut hatte, aber dafür war es jetzt zu spät. Ich warf sie, natürlich vor den Augen meiner Mutter, aus der Wohnung. Mama, das sind alles Schlampen, scheiß auf die. Ich weiß doch, mein Buch. In einem Interview ließ ich mal in einem Nebensatz fallen, dass ich schon mit über 500 Frauen im Bett war. Keine Ahnung, wie viele es wirklich waren, aber die Schätzung kam schon in etwa hin. Mittlerweile sind es bestimmt schon 700. Ist ja auch egal. Ich denke mir ja nie was dabei, wenn ich solche Sprüche von mir gebe. Eines Morgens kam meine Mutter jedenfalls zu mir, knallte mir mit einem breiten Grinsen eine bekannte Berliner Boulevardzeitung auf den Tisch und meinte ganz trocken, nur 500? Ich wusste überhaupt nicht, wovon sie redete, bis ich mein Foto auf dem Titelblatt sah, mit der Schlagzeile Bushido, Sex mit 500 Frauen, die schamlosen Bekenntnisse eines Potenzprotzers. Ach du meine Güte. Meine Mutti lachte sich kaputt.